Hallo und herzlich willkommen zur What the Funk Episode 4 bereits. Wir haben heute erstmals einen Gast dabei, und zwar Zibi Slufcik. Und ja, vorher geht es aber noch kurz darum, was ich jetzt hier so seit der letzten Episode alles getrieben habe, beziehungsweise ich gerade mache. Und allerdings haben wir jetzt endlich einen Presenter.
Wir haben einen Presenter und zwar natürlich unsere Werbung für heute. Wie kann es anders sein? Wir müssen den Spannungsbogen noch weiter aufbauen, aber warte mal. Hat man das gehört?
Ich schon, ja.
Was hast du denn gehört?
Du hast eine Flasche geöffnet.
Ich habe eine Flasche geöffnet. Wenn wir eine Flasche öffnen, was könnte es anderes sein als Erdinger Alkoholfrei, unser Presenter hier vom Podcast. Und zwar treffen Fred und ich uns jetzt hier alle 4 Wochen auf ein, zwei oder drei Erdinger Alkoholfrei. Mal gucken, wie viele wir hier während der Episode vernichten. Ich würde ja auf jeder 2 bis 3 tippen, wenn wir so ein schönes Stündchen aufnehmen. Und ja, besten Dank, Erdinger Alkoholfrei, für die Unterstützung hier. Und ich würde sagen, wir starten direkt einen Podcast und gib uns doch einfach mal so ein kleines Update, was gerade so auf Malle im Trainingslager abgeht, bevor wir dann Zibi dazu holen. Und ich trinke in der Zeit. Prost.
Prost. Ja, ich bin jetzt wieder hier auf Mallorca, im Traumantana-Gebirge, wie wir es hier so schön umformuliert
Ja,
haben.
wir wurden auch schon verlinkt, hast du es gesehen?
Ja, das macht es die Runden. Das ist aber auch einfach ein Traum.
Ja, ich hatte noch überlegt, ich wollte dir eigentlich noch Edding rüberschicken, dass du dann, wenn das irgendwo steht, diese Tramontana-Gebirge, dass du das mit dem Edding kurz änderst ins
Ja, da gibt es
Traumontana-Gebirge.
ein paar
Dass
Schilder.
es auch offiziell, dass es auch offiziell umbenannt ist, weißt du, auf der Insel, dass jeder Bescheid weiß jetzt.
Ja, ich kann auch direkt irgendwie hier so Mallorca bei der Regierung oder mal anfragen, ob die es
Nee,
umbenennen
nicht
können.
anfragen, einfach umbenennen.
Aber einfach
Edding
umbenennen.
und einfach
Also,
umbenennen.
okay,
Einfach machen.
also an alle Zuhörer, es ist jetzt offiziell nicht mehr das Tramontana, sondern das Traumantana-Gebirge. Jetzt wissen alle Bescheid. Und erzählt es weiter.
Erzählt es weiter, erzählt es jedem, der es nicht wissen will, dass ihr in Urlaub fahrt ins Trainingslager ins Traumantana-Gebirge.
Ja, und ich bin hier diesmal nicht alleine, sondern mit zwei Trainingspartnern, und zwar Thomas Ott und Nico Mann. Und ja, es macht auf jeden Fall Bock, mit den beiden hier am Horn zu ziehen.
Also, ich wollte gerade fragen, am Horn zu ziehen. Nils würde jetzt fragen, also hast du dir wieder 2 Jungs mitgenommen zum Kaputttrainieren? Zum Rumspielen?
Ja, ich meine, Thomas macht sich nicht kaputt, weil Nils ist ja sein Coach, und der schreibt schon wirklich das Minimalste auf seinen Trainingsplan, dass wenn er auch nur ein bisschen zu viel macht, dass es immer noch entspannt ist. Nico sagt auch die ganze Zeit, dass hier Thomas einen Ruhetag nach dem anderen hat.
Also Thomas ist im Urlaub. Wahrscheinlich weiß Nils, dass das, wenn er mit euch Rad fährt, das immer ein bisschen zu hart ist. Und dann ist es entsprechend so eingeplant, dass sonst
Ja,
genug Ruhe drumherum
man
ist.
merkt, Nils hat richtig Schiss, dass Thomas sich hier komplett kaputt trainiert.
Sehr gut. Das werde ich ihn erstmal am Donnerstag im Podcast fragen, ob er Thomas extra weniger aufgeschrieben hat, weil er weiß. Also ich meine, er kennt ja die Story, wir haben ja da den gemeinsamen Podcast gemacht zu St. George, wo du schon die anderen kaputt gespielt hast. Und ich meine, Nico Mann versucht es jetzt halt nochmal.
Ja, genau, aber er ist auf jeden Fall gut in Shape. Mal schauen, was jetzt die. Also, wir sind jetzt eine Woche hier im Trainingslager. Jetzt noch eineinhalb weitere Wochen. Und wenn das weiter so durchzieht und das dann auch gut verkraftet,
Dann kann der Saisonhöhepunkt im Februar kommen.
genau, dann kann er sich direkt für das erste Rennen im Februar oder März melden. Nee, aber es macht auf jeden Fall Bock. Wenn man jemanden hat, der da alles mitmacht. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass es zu hart für ihn ist.
Sehr gut. Nee, ich denke auch, dass das passt und er kennt ja auch seinen Körper gut genug.
Genau.
Spaß beiseite. Wir haben ganz viele Zuschriften bekommen zu deinen Freddy Leaks PTO European Race und keiner hat den Ort, den du mir verraten hast, richtig getippt. Ich habe es auch noch keinem verraten. Ich habe jedem gesagt, der mich gefragt hat. Ich musste Fred Funk versprechen, dass ich es nicht weiter sage, sonst kommt er ins PTO-Gefängnis. Du bist noch nicht im PTO-Gefängnis, das heißt, es hat noch keiner herausgefunden, dass also es gab noch kein richtiges Leak, weil keiner den Ort richtig getippt hat.
Also ich habe tatsächlich 2-3 Nachrichten auf Instagram bekommen mit dem richtigen Ort. Aber ich konnte
wirklich?
Ich konnte ihnen denen natürlich nicht sagen, dass es stimmt. Und ich habe
also echt, die zwei, die sie den richtigen geschrieben haben, ihr hattet recht.
Genau. aber ich habe eigentlich gehofft, dass jetzt so zum Zeitpunkt der Episode jetzt auch schon hier der komplette Plan draußen ist.
Ist aber noch nicht. Ich habe extra noch mal geschaut.
Open immer noch nicht, aber Asian Open können wir jetzt sagen.
Singapur.
Singapur.
Geile Location.
Allerdings, das wird jetzt interessant, eine Woche vor der Ironman 73 WM in Finnland. Das ist jetzt natürlich...
Warte. Wo ist die 73 WM?
Lahti.
Oh, du hast es richtig ausgesprochen. Ich habe Nachrichten bekommen, weil ich Lahti gesagt habe und da gab es richtig viel Hate für. Da gab es so Leute, ich kann das nicht anhören, sag bitte das nächste Mal Lahti.
Ist ja wie Samorin, ist ja auch Schamorin.
Ja, ich muss da noch an meiner Aussprache ein bisschen üben. Eine Woche vorher, das ist spannend. Was machst du?
Es ist sehr spannende Geschichte, vor allem dann jetzt, ist ja 2 Wochen nach der 73 WM, ist ja dann auch die Ironman WM in Nizza. Mhm. Also ich bin mal gespannt, wer alles drei macht. Singapur, Ironman 73 WM und Ironman WM in Nizza. Ich bin mir sicher,
Sam Long und Sam Laidlaw.
Ich bin mir sicher, so ein oder andere Skandinavier wird alles drei machen. Gerade so die Dänen.
Das ist ja nur Training. Also ist ja weniger als Training.
Aber ich finde jetzt auch schon, also Asian Open und 73 WM ist schwierig miteinander zu vereinbaren.
Hast du schon einen Plan gemacht für dich?
Ich habe jetzt auch einen konkreten Saisonplan. Ich hoffe, in der nächsten Episode kann ich da noch mehr darüber erzählen. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, also die Ironman 73 WM in Lahti werde ich sicher machen. Mhm. Das steht außer Frage, weil ich habe auch noch, ist ja schon noch so, dass die 73 WM zumindest noch einen höheren Status hat in der Triathlon-Welt als die PTO-Rennen.
Das noch, ich würde es unterschreiben und das noch betonen.
Genau. Und und dann ist es halt, ich meine, wenn jetzt beides in Europa wäre, würde ich wahrscheinlich beides machen. Dadurch, dass jetzt, ich meine, Singapur ist jetzt schon wahrscheinlich mindestens 24 Stunden Hinflug und dann wieder Rückflug.
Zeitverschiebung,
ich weiß gar nicht wie viel, 7-8 Stunden wahrscheinlich. Und Singapur ist auch einer der heißesten und Orte der Welt mit einer sehr, sehr hohen Luftfeuchtigkeit und da dann 100 Kilometer Distanz und dann eine Woche später bei der 73 WM
12 Grad Nieselregen, genau. Lacht die.
Also ich sehe es schwierig bei beiden zu performen und werde höchstwahrscheinlich dann die Asian Open auch nicht machen, aber ich will es auch noch nicht ganz abschreiben.
Sehr, sehr spannend. Dann bin ich gespannt, was du in 4 Wochen im nächsten Podcast erzählst. Und bevor der Podcast hier die Mega-Überlänge bekommt, würde ich sagen, starten wir einfach und holen Zibi dazu, oder?
Machen wir, genau. Wir haben heute einen Gast und zwar meinen Manager/Mentor Zibi Slufcik. Er ist auch schon ein Urgestein im Business. Ich würde sagen, Zibi, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz selber vor und was du so alles machst.
Ja, Urgestein, das klingt so uralt irgendwie. Und Mentor, das ist, glaube ich, besser als Manager. Manager ist ja so irgendwie.
Ja, stimmt.
So ein bisschen
stimmt,
zu kommerziell. Hast
mir schon oft gesagt, dass du den Ausdruck Manager gar nicht so gern magst. Deswegen sage ich auch immer, ist mein Mentor und der hilft mir bei meiner Sponsorensuche.
Genau. Klingt doch ganz gut. Ja, und ich denke, so wie wir das alles gestalten und abstimmen, das ist, glaube ich, die bessere Bezeichnung. Zu meiner Person, ja, ich komme ja auch selber aus dem Leistungssport, habe Biathlonsport professionell betrieben. dann irgendwann auch meine Ausbildung auf der Trainerakademie gemacht. Also ich habe die ganze Trainerlizenzen gemacht und beende das Ganze mit Diplomtrainer in Köln. Dann hat mein Leben einen Schwenk genommen Richtung Wirtschaft. Ich habe gemeinsam mit einem Freund die Marke Powerbar in Europa aufgebaut, eigentlich vom Null auf. Deutschland, Österreich, Schweiz und dann später als Verantwortliche für Marketing in Europa. Dann habe ich die Challenge Family aufgebaut, bis zu einer schönen internationalen Serie entstand mit 40 Events in 26 verschiedenen Ländern. Die Geschäftsführung der Challenge Family habe ich an mein Team 2019 abgegeben. Wir haben ein Board of Directors kreiert, in dem bin ich sozusagen der President of the Board, aber bin eigentlich in das operative Geschäft nicht mehr eingebunden, bin mehr so für das strategische und langfristige zuständig und bin für den Deutschen Skiverband, für den Nachwuchs, also letztendlich für die Zukunftsgestaltung jetzt im Einsatz und versuche ja die zweitpopulärste Fernsehsportart Biathlon für die Zukunft aufzustellen. Und ja, so wie du vielleicht gesagt hast, dich begleite ich auch auf dem Weg. Wie du selber den Anspruch erhoben hast, um besten Athlet der Welt zu werden.
Ja, ich kann ja auch mal einfach kurz erzählen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Also wenn ich mich richtig erinnere, war es 2018 auf der Pressekonferenz der Challenge Walchsee. Und ja, dann bist du ja nach dem Rennen, da bin ich Zweiter geworden, nach dem Rennen auf mich zugekommen, hast mich gefragt, ob ich Unterstützung brauche in der Sponsorenakquise etc. Und es war auch wirklich der perfekte Zeitpunkt für Unterstützung nach meiner ersten erfolgreichen Saison auf der Mitteldistanz. Und ja, und seitdem hilfst du mir, meine Brötchen mit dem Sport zu verdienen.
Tja, da gibt's ja noch eine kleine Vorgeschichte im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob du Bescheid weißt. Ich kenne natürlich deine Eltern seit Ewigkeit.
Ja, genau, Heike, stimmt.
Und Harald. Und da waren wir auch schon so ein bisschen im Gespräch. Ja, du warst so damals an dem Scheidepunkt sozusagen. Wo geht die Reise hin, nachdem du die ersten Erfolge auf der Mitteldistanz hattest? Und ja, denke ich, Rest ist eine Geschichte, die wir gemeinsam schreiben. Und ich hoffe, dass da noch ein paar Chapters dazu kommen.
Ja, super schönes Intro. Ich habe mich richtig lange schon darauf gefreut und habe bei Fred am Anfang, als wir angefangen haben, schon gesagt, wir müssen auf jeden Fall immer noch ein paar Gäste einladen und definitiv muss einer der ersten Zibi sein, weil komischerweise ist bei uns sogar in den letzten Podcasts, die ich mit Nils hatte, ist auch immer so dieses Thema wieder Vermarktung, Zukunft, Athlet sein versus Social Media und sonst was aufgeploppt. Und wir können da immer nur aus unserer Bubble, wie wir drauf gucken, sage ich mal, aus unserer Sichtweise darüber berichten. Das heißt, ich habe hier ganz, ganz viele Fragen vorbereitet, die ich selber gerne wissen will. Aber ihr habt eigentlich die Einleitung schon so schön gemacht, dass ich nochmal eins vorhersetzen will, oder ich hatte mir so als erstes natürlich aufgeschrieben, wie läuft so eure Zusammenarbeit ab, aber das habt ihr ja eigentlich gerade schon mal so ein bisschen ausdiskutiert hier, Mentor versus Manager. Also ist es jetzt nicht so diese klassische Athleten-Manager, du besorgst eben ein paar Sponsoren, Fred nimmt die Kohle mit und sagt, ja, alles, was du kriegen kannst, her damit. Nee. sondern es geht noch darüber hinaus und ist auch vielleicht eher noch ein wirklich enges Miteinander oder wie läuft das zwischen euch ab? Berichtet mal.
Also ich denke, wir stimmen uns in vielen Bereichen ab. Wir hocken uns auch zusammen mit dem Dan Lorenk und reden über die Zukunftsplanung, Zukunftsausrichtung. Natürlich das Wichtigste ist, wie Fred sich selber sieht und seine Zukunft, wo geht die Reise hin? Und wir haben letztendlich uns auf die Fahnen geschrieben, Fred über lange, lange Zeit leistungsfähig zu machen, also nicht irgendwie hoppla hopp auf die Schnelle mal schnellstmöglich alles abzuräumen und dann nach 3-4 Jahren dann irgendwie mit Verletzungen oder wie auch immer auszusteigen. Er hat ganz klar definiert, was seine Ziele sind. Das hat er, glaube ich, auch thematisiert in einem der Podcasts und dem unterordnen wir alles. Und das ist letztendlich so Aufbau, klassischer Aufbau, wie man das macht, ich sage immer, vergleiche das ein wenig mit einem Haus. Du fängst das Haus nicht im dritten Stock zu bauen, sondern du brauchst ein breites Fundament und einfach Stufe für Stufe das Ganze mal aufzusetzen. Und wir tauschen uns zu vielen, vielen verschiedenen Dingen aus. mal intensive, mal weniger intensive, wenn er dann sich irgendwo fokussiert auf entscheidende Rennen, dann merke ich, dass die Responsiveness auf meine WhatsApps nachlässt. Aber wie gesagt,
dann weißt du wenigstens, er trainiert gut.
Ich durfte auch schon ein paar Athleten begleiten. Das war zum Beispiel Andy Birnbacher oder auch die Rellet Brothers, Michael und Andreas Rellet. Das ist natürlich irgendwo auch ein Zeichen für mich, dass da letztendlich, ja, Fred in die Zone kommt und fokussiert sich auf das Wesentliche. Man weiß, es fällt leicht auch natürlich jetzt mit den Social Media und mit allen Dingen, die da drumherum passieren, von dem Wesentlichen abgelenkt zu werden. Und das, glaube ich, zeichnet den Fred aus, dass der einfach sagt, okay, jetzt bring it on und fokussiert sich auf das Wesentliche und das passt. Also wir finden da immer eine gute Lösung. Und wirklich was Dringendes gibt, es gibt immer noch die Chana. Und dann schwenke ich ab auf die Chana und plötzlich kommen dann 5 Antworten auf einmal von
Fred. Man muss nur wissen, wie man den kriegt. Sehr gut. Also, um es so ein bisschen konkreter noch zu machen, wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt irgendwie kommen dann Partner auf Fred zu oder sucht ihr euch gemeinsam irgendwie Partner, wenn wir jetzt mal so dieses Vermarktungsthema von oben herab runterarbeiten so ein bisschen, sprecht ihr euch dann ab und Fred sagt, ey, ich hätte Bock irgendwie die Bekleidungsmarke, das Fahrrad zu fahren und die Riegel zu essen und du ziehst dann los? Oder ist es so, dass du auch schaust, was ist es für ein Markenumfeld, passen die Marken zusammen, habe ich gute Kontakte irgendwo und weiß, das sind auch Marken, die langfristig mit Athleten zusammenarbeiten, dass da auch wahrscheinlich genau, was du eben schon gesagt hast, mit dem breiten Fundament, das war ja so ein bisschen eher aufs Sportliche bezogen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dass man da nicht sofort sagt, okay, Fred trainiert jetzt so viel er kann und nimmt so viele Erfolge mit und geht das Gleiche dann auch eben mit den Sponsoren und Partnern. Habt ihr da einen gleichen Ansatz, dass ihr sagt, ey, ich meine, Zibi, du kennst, glaube ich, die Welt der Triathlon-Marken, die da so rumfleuchen seit Jahren wie kein anderer und weißt auch, wer geht längerfristige Partnerschaften ein, wer gibt auch vielleicht mal nur 1-2 Jahresverträge. Wie ist da eure Strategie?
Da kann ich erstmal dazu sagen, ich glaube, es gibt keine Firma im Sport oder nicht nur im Sport auf der Welt, wo Zibi nicht mindestens eine Person kennt. Und das ist natürlich die besten Voraussetzungen für so Sponsoring und so. Und ja klar, wenn es dann irgendwelche Marken gibt oder Produkte, die ich cool finde, dann schicke ich das meistens Zibi. Er kann ja da mal anfragen. Beziehungsweise wenn ich direkt irgendwelche Anfragen kriege, schicke ich das auch einfach dann Zibi weiter, um dass er dann da direkt für mich verhandeln kann. Also er nimmt mir da auf jeden Fall den Großteil ab und dann ganz am Ende, wenn es dann wirklich darum geht, die Unterschrift aufs Papier zu setzen, da zieht er dann mich natürlich mit ein und fragt, ob es passt und dann wird der Vertrag so abgeschlossen. Aber ich meine, viel, was da im Hintergrund passiert, ich sage mal 90%, bekomme ich auch absolut selber nicht mit.
Ja, das ist, glaube ich, auch wichtig, was du, Fred, gesagt hast. Am Ende des Tages, Fred ist derjenige, der entscheidet, okay, passt die Marke zu mir, kann ich mich damit identifizieren? Ich bin auch mal auf der anderen Seite gestanden, deswegen weiß ich, wie wichtig ist die Identifikation und die Assoziation. Es bringt gar nicht. Also ich kann auch hier offen und ehrlich sagen, Fred hat einige Male auch schon Nein gesagt, wo wir gesagt haben, na nett, wäre eine coole Geschichte, aber es passt nicht und das ist auch in Ordnung so. Und du hast auch nicht schon eine Sache angesprochen, Langfristigkeit, also um eine Verbindung, eine Symbiose zwischen Athlet und Marke zu erreichen. Langfristigkeit ist ja super, super wichtig. Und ich muss sagen, wir sind in der glücklichen Lage, dass Fred ja ein 360-Grad-Athlet ist. Was ich damit meine, dass das einfach stimmt, das komplette Paket, sprich die Ergebnisse, die Persönlichkeit, natürlich Engagement über Social Media und so weiter und so weiter. Und letztendlich, so wie er ist, das ist ja, glaube ich, eine ganz wenigen, aber auf alle Fälle war der Erste, der praktisch seine ganze Power-Data und seine Trainingsdata offen publiziert. Das sind natürlich Dinge, die ihn ja außergewöhnlich machen. Und das war auch so ganz wichtig, dass als wir uns ausgetauscht haben, zu definieren, was ist eigentlich diese Unique Selling Proposition, was ist die USP von Thread? Und ja, das, was du angesprochen hast mit den, mit der Branche, mit dem Markt, mit den Unternehmen, mit den Marken, klar, ich sage immer, es gibt ja zwei Dinge, die man sich nicht kaufen kann, die muss man sich brutal hart erarbeiten. Das sind die Relationships, also die Verbindungen, und die Erfahrung. Das sind so zwei Sachen, die man sich einfach erarbeiten muss. Und ja, glücklicherweise darf ich auf eine lange Zeit in der Branche zurückblicken und da lernt man auch die Leute kennen. Wie gesagt, ich bin fest der Überzeugung, die Wege kreuzen sich in diese doch relativ kleine Branche Sport und dann nochmal in diesem Mikrokosmos Triathlon mindestens zweimal im Leben. Deswegen ist es wichtig, auch wenn man in einem oder anderen Fall auseinandergeht, immer auf eine Art und Weise, dass das professionell und idealerweise sehr freundschaftlich stattfindet, weil irgendwann kommt der Ball wieder zurück und das gilt natürlich.
Ja, oder man muss hoffen, der Ansprechpartner wechselt.
Aber dann ist ja meistens so, dann ist ja meistens so, dass der andere dann wieder in irgendeiner anderen Firma arbeitet.
Ja, das stimmt. Das ist, ja, glaube ich, da kann ich auch aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist, glaube ich, in keiner anderen Branche so, dass du jeden in der Branche überall wieder triffst. Wenn du nach 5 Jahren wieder triffst, ist er noch in der gleichen Sportbranche, aber vielleicht bei einer anderen Marke. Das kann auch passieren. Ja, dann ist es, beherzigen wir lieber deinen Rat, Sibi, mit jedem, auch wenn man auseinandergeht, freundlich auseinanderzugehen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp. Ich will da nochmal ganz kurz rein, weil ich es total spannend fand, was du eben am Anfang auch schon angesprochen hast. Du hast die Relas auch schon betreut. Und für mich ist Fred so eine der ersten Generationen an Athleten, die ja auch schon, ja, ich sage jetzt nicht mit Social Media aufgewachsen sind, aber das so gut bedienen können wie die wenigsten. Also ich meine, wenn ich mir jetzt so das Instagram, YouTube, sonst was, das hat ja bei den Relats noch überhaupt gar keine Rolle gespielt. Wenn du da jetzt so einen Vergleich ziehst, ist es, hat sich das stark verändert, was dann die Sponsoren auch da für Ansprüche haben, auch was ihr verhandelt in den Verträgen und sowas? Und musst du das mit Fred absprechen oder weißt du einfach, ja, Fred hat da eh Bock drauf und macht das so oder so gut und da bedarf es zwischen euch gar keine Absprachen? Oder was hat sich da so ein bisschen geändert vielleicht auch?
Ja, also Fred gehört sicherlich zu der Generation Digital Natives und das ist natürlich ein fester Bestandteil dessen, was letztendlich da draußen stattfindet und auch dessen, was die Sponsoren und Partner erwarten. Also das sind definitiv alles, was Engagement, Social Media, ist das Bestandteil der Verträge. Aber es ist nicht so, dass ich irgendwie auf den Fred zu kommen und sage, du Fred, du musst das so machen oder andersrum. Es sind Verpflichtungen, aber ich überlasse dem Fred zu 100%, wie er das macht, in welcher Form. Und da muss ich sagen, ist er eigentlich die treibende Kraft und die Innovationsquelle auch für die Partner und Sponsoren, ob das sein eigener YouTube-Channel oder auch die Art und Weise, wie er Dinge platziert in der Kommunikation, dass das einfach ergeben und nehmen, aber nicht irgendwie plump und aufgesetzt, sondern wirklich aus dem Inneren heraus und aus der Überzeugung heraus. Und ja, die Welt hat sich wirklich geändert und da muss man letztendlich auch alle Facetten eine Partnerschaft bedienen. Ich habe es immer gesagt, was bringt uns ein Pappalträger, der irgendwo mal eine Aufschrift hat, der einfach nicht den Mund aufmachen kann und sich nicht selber irgendwo mal sympathisch in eine vernünftige Art und Weise präsentieren kann, dann lieber ist es irgendjemand, der natürlich, ja, so wie Fred, ein Gesamtpaket mit sich bringt, weil dann hat man wirklich eine ja, gute Verbindung, gute Vernetzung zwischen Zielen des Unternehmens, Zielen des Athleten und Vermarktungsmöglichkeiten.
Aber wenn du jetzt da den Vergleich ziehst zu früher, jetzt so, nehmen wir dieses Beispiel der Relats einfach, also was hat sich da jetzt verändert? War das dann, ich meine, was du jetzt gesagt hast, ist ja, dass jemand Mund aufmacht oder auch mal spontan oder gut rüberkommt und auch in eine Kamera reden kann. Es war ja dann bei den Relats vielleicht auch so, dass es dann nicht Social Media war, sondern eben in Interviews oder Magazinen oder sonst was. Aber wenn du das vergleichst, so vielleicht ein bisschen noch konkreter in so Gesprächen, weil darüber haben wir viel, kann Fred ja auch nochmal gleich seine Einschätzung zu geben, wie er das sieht. Wir haben darüber viel diskutiert, wie viel Wert hat noch so ein sportlicher Erfolg versus Social Media oder da präsent sein und da die Marken repräsentieren? Einfach gar nicht jetzt persönlich oder vielleicht auch von zwei Seiten. Einmal persönlich, wie man es vielleicht gerne hätte und einmal, wie es so bei Partnern dann auch ist. Also ist es in Gesprächen dann so, ja, okay, der kriegt ein kleines Grundgehalt und kriegt viele Boni, wenn er Rennen gewinnt, und waren die vielleicht früher, waren die noch unterschiedlicher oder größer, und jetzt gehen halt manche Boni in Social-Media-Aktivitäten, Präsentationen oder sonst was. Also was hat sich da getan oder verändert?
Also grundsätzlich, es beginnt letztendlich alles mit der Persönlichkeit des Athleten. Also auch Michael und Andreas, die waren natürlich coole Typen. Die sind ja gerne von den Medien angefragt worden. Das war wirklich auch eine sehr, sehr coole Zusammenarbeit. Das war auch außergewöhnliche Projekte, die wir in die Wege geleitet haben, wie zum Beispiel die K-Swiss 1-Million-Dollar-Challenge, wenn sie beide in Kona als erste und zweite über die Ziellinie, also wirklich außergewöhnliche Dinge. Aber die Persönlichkeiten, das ist das Entscheidende. Und dann natürlich, du kannst es nicht sagen, also sportliche Erfolg ist die absolute Basis. Mhm. Also
auch immer noch jetzt.
Schlau auf Social Media zu reden oder sich auf Social Media zu präsentieren, also in der Sportbranche funktioniert nicht. Also es funktioniert vielleicht in dem Bereich der Leute, die sich da auf diesen Reach-Out der Influencer fokussieren. Aber im Sportbereich brauchst du auf alle Fälle sportlichen Erfolg. Und das alles andere ist auch nicht so, diese Gewichtung zwischen fix und variabel, das haben wir uns auch zum Beispiel mit Fred darauf geeinigt, so ungefähr 50-50. Mhm. Also der Fred sagt, ja, ich möchte auch signifikanten Anteil haben, wenn ich ja gute Ergebnisse und tolle Erfolge liefere. Und die Leistungen, die praktisch in den Verträgen verankert sind, das ist ja total unterschiedlich. Ja? Also üblicherweise ist es so, das, was jeder kennt natürlich, dass man das Logo trägt. Aber dazu kommen natürlich noch viele andere Sachen, wie zum Beispiel Präsenz bei Veranstaltungen, wie zum Beispiel Social-Media-Beiträge, wie zum Beispiel Bereitstellung von Personenbildmaterial für Werbezwecke und solche Geschichten. Und da baut man letztendlich diesen Kasten zusammen. Und das ist sehr, sehr individuell, weil jeder Unternehmen verfolgt andere Ziele. Wir versuchen auch nicht irgendwie zu sagen, das ist Paket A, Paket B, Paket C, sondern sehr individuell. Und es ist auch etwas, was ich auf Basis meiner eigenen Erfahrungen gemacht habe. Wenn jemand zu mir gekommen ist und hat gesagt, das ist Paket A und da hast du für Veranstaltung keine drei Banden und 30 Sekunden Einschaltung, und bei einem Athleten war das Papala auf der Brust und musst du das und das dafür bezahlen. Das war irgendwie nicht greifbar, weil wir sind ja mit unseren Zielen schon ganz woanders gewesen. Das heißt, wir gehen da eigentlich, ich sag so ein bisschen fast schon in Unternehmensberatung, wo wir einfach mal sich mit den Leuten austauschen und einfach fragen nach, wo sehen Sie sich selber als Marke in 3 bis 5 Jahren? Was ist der Produktzyklus, Neuentwicklungen, solche Geschichten? Und das versucht man, das aufeinander abzustimmen, um dann möglichst langfristige Partnerschaft mit Leben zu erfüllen.
Ja, super spannend. Also vor allem so dieses hochindividuell. Ich glaube, Was ich immer noch im Kopf habe, ist so, oder was ich von früher kenne, ich meine, ich habe jetzt Athletenvermarktung oder sonst was gemacht, aber ich kenne noch, früher hatte jeder Athlet immer so eine Sponsorenmappe, wo dann so diese Pakete Gold, Silber, Bronze oder sowas drinstehen. Also das ist so ein bisschen die Vergangenheit, sagst du, wenn du das wirklich vernünftig machen willst, sondern wirklich mit der jeweiligen Marke, mit dem jeweiligen Partner schauen, was sind die Unternehmensziele, die ihr erreichen wollt, und ihr schaut dann, wie könnt ihr die oder wie kann Fred die quasi umsetzen. Und sportlicher Erfolg steht aber trotzdem immer noch komplett über allem und ganz, ganz oben.
Absolut. Ja. Absolut. Also wir haben auch natürlich so ein Präsentationstemplate von Fred, also praktisch, wo er steht in der Weltrangliste, was er für Erfolge hatte, was sind so die Veröffentlichungen, was sind seine Ziele, so mehr die Person Fred darzustellen und das untermauern auch mit seinen sportlichen Zielen. Aber da ist es wirklich alles, was die weitere Gespräche angeht, sehr, sehr individuell und auf die Bedürfnisse des Partners und natürlich auch auf die Bedürfnisse von Fred mit abgestimmt.
Ja, und gerade nochmal zu dem Punkt, so Social Media und Erfolg. Also ich würde nicht sagen, dass man es irgendwie, dass es jetzt 50-50 ist. Ich würde eher sagen, es baut so beides aufeinander auf. Also man braucht einerseits den Erfolg, um sich halt eine Reichweite aufzubauen. Und aber jetzt nehmen wir mal an, irgendjemand gewinnt, sagen wir mal, Challenge Rot, hat aber dann irgendwie so ein Instagram-Profil mit einem Beitrag, den er vor 5 Jahren mal gepostet hat oder so, dann werden eher weniger Leute dann da folgen, weil die sich denken, ja, da ist ja eh nichts Interessantes, nichts zu folgen. Also man braucht dann schon halt eben Social Media, das dann, um sich da so eine Community oder eine Fanbase aufzubauen und eine Reichweite zu kreieren. Und und dann wiederum, also Social Media, um halt, also nachdem, jetzt habe ich kurz den Faden verloren hier, also Erfolg, um Reichweite aufzubauen, und dann eben Social Media, um das Ganze dann quasi zu verwalten, mehr oder weniger. Und das dann, je mehr Erfolg kommt, um dann noch mehr Reichweite zu kreieren, weil halt dann eben schon was vorhanden ist, weil die Leute was finden, was interessant für sie ist, quasi ein Grund, einen dann zu folgen oder
nicht. Das ist auch so der Grund, warum du dann mit als einer der Ersten gesagt hast, ich hau halt alle Daten auch auf Strava und ihr könnt alles, was ich irgendwie trainiere, sehen, ihr könnt meine Powerfights sehen, ihr könnt meine Entwicklung nachvollziehen und ich bin so transparent, wie ich nur sein kann.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also ich habe halt gemerkt, dass die Leute das super interessant finden und Sam Long hatte letztens mal bei Strava kommentiert, das ist mein Claim to Fame. Aber es ist halt auch irgendwo auch so, dass das auch sowas ist, was mich dann ausmacht, weshalb mir die Leute folgen, einfach weil ich einer der bin, der wirklich alle Details veröffentlicht vom Training und es die Leute halt einfach interessiert, was braucht man, um guter Profi zu sein. Und
super coole und spannende Geschichte, finde ich, und das ist, finde ich, absolut richtig. Und wie gesagt, die Ideen kommen immer von Fred. Und der war derjenige, der das gesagt hat, dass er das machen wird. Und es ist einfach nur lustig, mal zuzuhören, wie sich die Profis dann austauschen. Und wie gesagt, ich habe so ein bisschen Hintergrund, was Sportwissenschaft angeht. Und finde ich einfach lustig, dass da die Leute wirklich so ein wahnsinniges Geheimnis daraus machen. Weil wie gesagt, man muss sich dann vorstellen, das, was Fred macht, ist für ihn das Richtige, aber heißt noch lange nicht, dass das für dich oder für mich das Richtige ist, weil es komplett völlig andere Grundlage hat als physiologische Voraussetzungen. Von daher denke ich, die Offenheit ist super cool, so wie der Fred gesagt hat, für viele sehr, sehr interessant. Ich schaue auch selber sehr gerne nach, wo, wie und was und welche Power-Outputs der dazu zutage bringt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass diese Engagement Rate, dass die Leute, da gibt es ja so einen Begriff, der aus dem Golfen kommt, so Informationen inside the ropes, also praktisch die Zuschauer sind üblicherweise outside the ropes und nur der Spieler und sein Caddy und sein Follow-up-Team inside the ropes. Und Fred nimmt die Leute mit sich auf die Reise. Und das ist natürlich etwas, was ihn absolut auszeichnet. Übrigens auch im Vergleich zu der Branche, zu den anderen Profiathleten, seine Engagement Rates ist 300-500% höher als von vielen anderen Athleten. Das spricht für sich.
Ja, und gerade im Triathlon ist ja auch immer so, man sagt ja immer, das ist der Sport, wo die Amateure mit den Profis den Wettkampf bestreiten. Und wieso sollte das dann außerhalb vom Wettkampf anders sein? Also da muss man sich dann halt auch eben von anderen Sportarten ein bisschen unterscheiden und die Leute und Fans versuchen mehr mitzunehmen, wenn die halt auch im Wettkampf dann so nah aneinander dran sind, dass sie da halt auch mehr, wenn es halt Training ist, irgendwie dass sie sehen, ja, der trainiert jetzt so und so und dann, das inspiriert die natürlich auch und dann versuchen die das da Ähnliches, was vielleicht sogar das Gleiche zu machen. Ob es jetzt schlau ist oder nicht, sei dahingestellt.
Da fällt mir diese geile Geschichte ein, wie früher diese...
Aber die, Fred...
Ich kretsch schnell rein, weil sonst verliere ich den Gedanken, was Fred gerade gesagt hat, dieses, ob es schlau ist oder nicht. Ich erinnere mich an die allerersten irgendwie, die ich wahrgenommen habe, Trainingsvideos. Das waren damals diese Training Day Videos von Specialized. Ich glaube, Simon Whitfield war der Erste und dann Tim Don, Jan Frodeno, sonst was. Und jeder hat sich in diesem Video immer immer noch übertroffen. Man hat mehr Trainingseinheiten. Nachher Frodo hatte, glaube ich, keine Ahnung, waren 6 Trainingseinheiten in diesem Training Day oder sowas. Und das war ja, wenn man jetzt das sich nochmal anguckt, lachst dich kaputt und fragst dich, ja, okay, welches von den Videos ist jetzt wirklich die Realität? Und wenn man da jetzt Freds Zahlen daneben legt, was ein Profi wirklich trainiert, in diesen Videos waren ja teilweise deine Wochenstats, was die an einem Tag trainiert haben.
Aber du, Fred, wir sollen nicht das zu sehr loben, dass die Profis die Daten veröffentlichen sollen, weil sonst kriegst du dann zu viele Nachahmer und alle Profis waren genau wie da. Wobei man sagen muss, nichts ist so gut wie das Original.
Ja, ich finde, das haben es gab irgendwie letztes Jahr schon mal so eine Phase, da haben das irgendwie richtig viele Profis gemacht und jetzt gerade ist jetzt irgendwie wieder so ein bisschen wie so ein paar Videos, so Sam Long zum Beispiel, auch rausnimmt aus Strava und irgendwie schon einige Daten nicht mehr so veröffentlicht. Also es ist wie jetzt ist wieder so ein Rücklauf. Jetzt haben die Leute wieder Schiss. Gut für dich.
Ja, ich finde das spannend, weil das ist ja, glaube ich, auch so eine Typfrage. Wenn du irgendwie, sagen wir jetzt mal, du hast vor dem Wettkampf wichtig Saison-Highlight, kommunizierst das auch und du reißt im Training eine geile Einheit nach der nächsten ab. Das baut natürlich auch einen riesen Druck auf, weil die Leute dann mit der Erwartungshaltung reingehen, ey, guck mal, die letzten 3 Wochen hat der hier alle Rekorde gebrochen, ist die krassesten Einheiten gelaufen, geschwommen, Rad gefahren. Und dann am Race Day denkst du eigentlich, es muss alles gut gehen und auf einmal steigst du aufs Rad und merkst, du hast keine Power. Also ich glaube, dass es auch für viele Athleten total viel Druck aufbaut, wenn man alles veröffentlicht, weil dann auch, wenn ich vorher sehe, alles läuft gut, eine Erwartungshaltung am Race Day da ist, aber es kann ja trotzdem, warum auch immer, am Race Day anders kommen. Ich meine, wir wissen das alles und du musst auch, glaube ich, damit umgehen können, dass das alles öffentlich ist und dieser Druck da ist und sowas. Aber da hast du eigentlich gar keine Probleme mit, oder?
Ja, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich trainiere schon solide, aber ich bin jetzt auch nicht der Trainingsweltmeister, wie man so schön sagt. Also ich kann im Wettkampf dann schon nochmal ein bisschen über mich hinauswachsen und meine Trainingsleistungen steigern. Und wenn man eher der Typ ist, der wirklich im Training einen Rekord nach dem anderen aufstellt und dann im Wettkampf Sam irgendwie klappt's nie. Zum Beispiel. Gut, also zumindest auf Langdistanz bei ihm auf jeden Fall, ja. Und ja, dann ist natürlich schwieriger und aber ich denke, das ist auch sowas, was man halt dann, ist auch so eine Kopfsache. Ich meine, klar, es ist das eine, alles zu veröffentlichen oder auch Social Media, die Fans mitzunehmen und sich da einen gewissen Druck aufzubauen. Aber das andere ist halt auch, jetzt, ob man sich davon wirklich beunruhigen lässt oder ob man halt trotzdem einfach so sein eigenes Ding quasi durchzieht, aber halt so die Fans daran teilhaben lässt. Das ist genau das gleiche wie zum Beispiel, wenn man jetzt eher so ein lauter Athlet ist, wie jetzt zum Beispiel Sam Laidlow, Sam Long, ich auch im Vergleich zu vielen anderen, dann hat man natürlich auch viel mehr Angriffsfläche für Hater, sage ich mal. Und die kommen dann natürlich auch und kommentieren auch, aber auf der anderen Seite baut man sich trotzdem eine größere Reichweite, hat trotzdem auch mehr Fans. Aber die Hater kommen, ich sag mal, auf jeden, je nachdem, auf jeden 20. Fan kommt vielleicht ein Hater, weil man halt einfach deutlich mehr Angriffsfläche hat, als jetzt zum Beispiel ein Athlet, der jedes halbes Jahr nur ein Foto hochlädt. Der wird wahrscheinlich eher von allen sympathisiert, weil das halt dann eher der ruhige Athlet ist und der halt dann nur im Wettkampf einen raushaut, aber halt sonst nie irgendwie auf Social Media oder Strava irgendwas von sich gibt. Und das finde ich persönlich das nicht den richtigen Weg und finde das auch nicht professionell, wenn Athleten das machen. Ich meine, es gibt Athleten, die, klar, die performen gut, sind auch richtig erfolgreich. Da kann man auch nichts dagegen sagen. Aber wenn man dann irgendwie halt, ja, keine Ahnung, einmal alle 3 Monate mal einen Post raushaut und ich finde das halt inzwischen einfach, hat nichts mehr mit Profi zu tun. Also es ist eher schon fast, kann man eher schon fast als egoistisch bezeichnen.
Also siehst du das schon so, dieses Profitum, klar, das Sportliche, das hat Zibi ja eben auch schon mal gesagt, steht immer noch irgendwie über allem, aber diese Offenheit und Einblicke zu gewähren, um eben auch vielleicht die Sportart größer zu machen, mehr Leute zu animieren, auch Triathlon zu machen, zu inspirieren, selber vor die Tür zu gehen und heute mal einen Arsch von der Couch hochzukriegen und auch laufen zu gehen. Wenn du 3-mal trainieren kannst, dann kann ich 1-mal, so nach dem Motto. Das ist dir schon auch sehr wichtig, dann im Sport oder von der Gewichtung.
Ja, genau. Also ich meine, es geht einmal darum, einfach ja eine Community zu haben, vielleicht Fans, Leute zu inspirieren und motivieren, den Sport größer machen. Dann auf der anderen Seite auch, ja, um halt auch seine Sponsoren zu vermarkten. Ich meine, man muss halt auch mal immer sehen, ein Sponsoring ist eine zweiseitige Geschichte. Also es ist jetzt nicht nur, dass eine Firma dich bezahlt, damit du Sport machen kannst. Das ist ja dann eher so, ist ja dann, ne, würde man eher als Spende bezeichnen als Sponsoring. Ein Sponsoring ist ja schon so, dass die Firma, die wollen ja auch was davon haben. Die wollen ja dann durch dich mehr Produkte verkaufen. Und ja, das funktioniert halt einfach nicht, wenn man dann einfach nur, also es reicht nicht, die Marke dann einfach vielleicht nur auf dem Anzug zu tragen und damit dann im Wettkampf zu racen und alle halbes Jahr mal einen Post irgendwie rauszuhauen. Man muss halt auch irgendwie, ja, einfach, reicht einfach ein bisschen öfter zu posten und da halt irgendwie die Produkte zu zeigen oder zu tragen. Man muss ja jetzt nicht direkte Werbung machen. Also ich versuche auch immer eigentlich, wenn ich Werbung mache, sage ich mal, auf meinem Instagram-Account, ich versuche so wenig wie möglich ja Werbung zu machen, sondern einfach eher immer Posts, die authentisch sind und jetzt nichts direkt mit dem Produkt zu tun haben, aber wo ich halt dann irgendwie wo das Produkt halt dann irgendwie zu
oder
sehen
du's
ist.
Nutzt
und
einfach.
Jeder sieht, genau, und jeder sieht, ich fahre jetzt ein Cube-Fahrrad und dann weiß halt auch jeder Bescheid und jeder, der dann irgendwie so sich überlegt, ein Cube-Fahrrad zu kaufen, denkt halt, ah, das hier Frederik Funk, der fährt auch Cube-Fahrrad und der ist ein guter Radfahrer, also es ist ein schnelles Rad zum Beispiel.
Es ist, glaube ich, auch interessant, was du vorhin gesagt hast. Das ist, glaube ich, auch ein Unterscheidungsmerkmal von Triathlon im Vergleich zu vielen, vielen anderen Sportarten. Triathlon betreibt man nicht. Triathlon ist Lebensstil, speziell auf der Mittel- und Langdistanz. Das ist wirklich, ich durfte wirklich meine berufliche Karriere in vielen Sportarten aktiv sein. Ich durfte auch mit vielen Olympiasiegern, Weltmeistern zu arbeiten. Aber diese geballte emotionale Ladung, wie du das im Triathlon hast, die gibt es wirklich nirgendwo anders. Also Triathlon ist schon etwas, was man lebt, Tag in, Tag out. Auch aufgrund dessen natürlich, dass um Mittel- oder Langdistanz diese Bragging Rights sich zu erwerben und anzueignen, musst du richtig viel tun und viel machen. Und eine Sache muss ich auch noch erzählen, weil das war so für mich so der Trigger, das weiß der Fred nicht mal, aber mit ihm wirklich ein tiefgreifendes Gespräch zu führen war, der war bei den Challenge Kaiserwinkel-Walchsee, zweiter hinter Sebastian Kimmle. Und das war schon eine super coole Geschichte, als der Sebi Kimmle bei der Pressekonferenz gesagt hat, wenn Fred eine Aktie wäre, würde sich richtig damit abdecken, weil er weiß, für die Zukunft sollte das richtig mal Profit bringen. Aber noch coolere Geschichte war, und da muss ich dann natürlich den Fred loben, 2018, da warst du, wie alt warst du, 20, glaube ich, ja?
Ja, ja, 20 zum Zeitpunkt, also zum Zeitpunkt von Challenge Weiß, du warst 20, also ja, genau, 21 genau. Dann später.
Und auf alle Fälle, du gibst dein erstes Interview auf eine größere Bühne, sagen wir mal so, und dann, ja, natürlich emotional aufgeladen, zweiter hin ins Bikini, gigantisches Ding. Und der Fred steht mit 20 Jahren auf der Bühne, bedankt sich bei den Organisatoren, bedankt sich bei den Helfern, gratuliert den Wettbewerben, gratuliert Sebi Kimmle und dann erst antwortet auf die Frage, wie war sein Renntag. Also das zeigt schon so ein bisschen wie die Persönlichkeit und das kann man nicht erzwingen, das kann man nicht aufbauen. Du merkst speziell, wenn ein Athlet unter Druck steht oder in eine extrem emotionale Situation ist, dann kommen die Eigenschaften, die man ja über Lebenszweck sich angeeignet hat, so oder so zum Vorschein. Also du merkst auch bei manchen Athleten, die haben sich mal einstudiert Dinge oder vielleicht über einen Medientrainer sich Dinge angeeignet. Aber wenn es hart auf hart geht, kommt die reelle Persönlichkeit zum Tragen. Und das ist, glaube ich, was den Fred ausmacht, eine Persönlichkeit
ist, zu sein. Ist das so, passt jetzt ganz gut, die Frage hatte ich mir noch aufgeschrieben. Also habt ihr so hinter der Marke Fred Funk dann so eine Markenstrategie oder eine Richtung, wo ihr hinwollt, wie er sich nach außen darstellt? Oder versucht ihr das einfach so authentisch seinen Lauf zu lassen. So, wenn Fred Bock hat auf YouTube, macht er eben YouTube-Channel, und wenn er Bock hat, mehr zu posten, postet er mehr auf Social Media. Wenn er keinen Bock hat, weil er viel trainiert, postet er weniger. Oder gibt es da eine feste Strategie, wie ihr euch überlegt, wie baut ihr diese Marke auf? Also wie ist da euer Ansatz?
Also vielleicht fange ich an und dann kannst du weiter. Aber wie gesagt, was Intellectual Property angeht, also Fred hat ein eigenes Logo, Fred Funk, schaut richtig cool aus. Was wir an diesem Logo in der Zukunft ändern werden, da kommen noch die Weltmeisterstreifen mit dazu. Dann schaut es natürlich total cool und harmonisch.
Kein Druck aufgebaut.
Am Sonntag. Nee, null. Ja, Moment mal. Ich orientiere mich einzig und alleine auf seine eigene Aussage. Ja, also. Und dass er mit Druck umgehen kann und dass das eher an Ansporn als Hemmung ist, das wissen wir natürlich alle. Also wir unterhalten uns natürlich, wo geht die Reise hin, wie wollen wir mal Dinge angehen, was zum Beispiel Merchandising angeht, was vielleicht auch andere Markenmerkmale in Zukunft. Aber das Entscheidende ist, es muss authentisch sein. Es muss etwas, wo Fred sagt, das passt zu mir, das spiegelt mich immer wieder. Und die Idee, an Social Media andere Dinge zu machen, den YouTube-Channel, das ist 100% Fred. Also da sage ich, er muss sich wohlfühlen. Das sind ja, das ist doch vielleicht für Außenstehende mal zu erklären, ein richtig aufwendiges Prozedere. Also wenn so ein YouTube Ding entsteht, da arbeiten einige Leute und Fred auch einige Stunden dran. Das ist ja nicht so, dass man das da aus der Hosentasche zieht. Und auch die Post, das muss, wie der Fred gesagt hat, passen. Ja. Das muss authentisch sein. Das ist nichts, was irgendwie erzwungen wird. Und das ist ja immer so ein schmaler Grat. Ja. Einerseits musst du natürlich die Interessen von deinem Partner vertreten, aber die musst du so vertreten, dass du 100% da hinten stehst und dich nicht biegen lässt. Das ist, glaube ich, auch was, also ich glaube wirklich, da kann man sich mal Scheibchen abschneiden von dem, wie Jan Frodeno mit einem Partner umgegangen ist. Der hat sich auch nie verbiegen lassen, ja, vielleicht ist auf Bahrain, aber das ist ja ganz andere Story.
Oh, wenn wir das jetzt behandeln, dann geht der Podcast bis ins Ehe. Das lassen wir jetzt einfach mal raus heute.
Ja, ja, und Sebi Kinle, das sind alle vom Kopf gestoßen, wo hast du gesagt, nett, aber ich gehe weg von diesem Ding, weil ich mich nicht damit identifizieren kann. Finde ich, also Sebi ist für mich wirklich ein herausragender Ambassador unserer Sportart. Also wirklich, ich habe jetzt, glaube ich, gestern mal eine Sache gesehen, wo er gepostet hat, wo es ging um Umwelt und Kanarische Inseln und solche Geschichten. Finde ich sensationell. Der Typ ist einfach ja einmalig, originell, und man weiß auch, die Erfolge waren die Basis, aber die Persönlichkeit war das, was eigentlich ja die Scharen von Menschen in seine Bahnen gezogen hat.
Ja, und gerade so für Authentizität, wie Zibi schon gesagt hat, die Grundvoraussetzung ist halt einfach, dass der Athlet oder ich halt mit dem Produkt 100% zufrieden bin und das halt auch nutze. Also ich habe keine Sponsoren, wo ich nicht das Produkt nutze oder fahre oder trage. Und ja, sonst würde es halt einfach nicht funktionieren, sonst könnte man es nicht authentisch auf Social Media verkaufen. Und es geht halt nicht immer nur ums Geld, und Authentizität ist da eher der Schlüssel für Langfristigkeit. Also klar, wenn es halt eine Marke um die Ecke kommt, ich meine, nichts ist unkäuflich.
Es gibt dir eine Million Euro.
Das ist halt immer die Sache.
Wo ist also deine Grenze? Wie viel muss ich ausgeben, um Fred Funk zu kaufen? Komm, jetzt kannst du dir die Basis setzen.
Das kommt natürlich auch immer aufs Produkt an, und ich hatte auch schon mit vielen meiner Mitstreitern und Trainingspartnern das Gespräch, für wie viel im Jahr würdet ihr zu Bahrain Endurance oder würdet ihr Bahrain Endurance als Sponsor annehmen? Das ist immer so, eigentlich finde ich immer ein Top-Beispiel
dafür. Und wie
dafür.
Hast du die Frage beantwortet? Also ich will jetzt noch die Zahl hören.
Ich will es jetzt eigentlich ungern sagen. Aber
also gibt es eine Zahl oder sagst du auch so, Sebi, ich probiere es mal aus und dann gehe ich wieder raus?
Nee, da würde ich schon sagen, ich meine, ich bin jetzt auch in einer sehr, sag mal, luxuriösen Situation, dass ich halt eben so schon sehr gut von dem Sport leben kann, weshalb ich da dann wahrscheinlich egal für wie viel Geld, würde ich mich nicht kaufen lassen.
Und für 3 Millionen?
wahrscheinlich nicht. Also klar,
und 30 Millionen?
Es ist schwierig. Es ist schwierig zu sagen, weil am Ende ist es immer was anders, wenn man dann wirklich so einen Vertrag vorliegen hat. Aber höchstwahrscheinlich, sage ich mal, zu 99% würde ich mich da nicht kaufen lassen. Einfach weil das, glaube ich, langfristig für mich als Marke nicht von Vorteil ist. Aber ich bin halt auch eben in der Situation, dass ich von dem Sport so schon gut leben kann. Wenn jetzt jemand wirklich kein Geld mit dem Sport verdient oder sehr wenig, und dann kommen die natürlich mit so einer Zahl um die Ecke, und von dem hängt halt auch so ein bisschen die Existenz davon ab, oder dank dieser Summe kann er dann wirklich den Sport für die nächsten, keine Ahnung, 5 bis 15 Jahre machen, ohne arbeiten zu müssen. Dann ist es natürlich auch wieder was anderes.
Ja, bei reinen Endurance sind ja nur keine, die das Problem haben, dass sie ihren Sport nicht leisten können, sondern es sind ja die eh schon immer die Gutverdiener, die dann da noch zusätzlich ins Team gehen, weil es meistens die Bringer sind. Aber ich fand das ganz interessant, wenn du jetzt sagst, ja, wahrscheinlich nicht, egal welche Summe, weil wenn ich eine Basis habe, ich glaube, dann kommt halt genau das, was Civi eben gesagt hat. Erfolg ist die eine Sache, und wenn dann solche Angebote kommen oder die Sachen, dann ist eben genau das, diese Persönlichkeit, diese Authentizität, die dann dazukommt, das ist dann das, was wichtig ist, und was auch on the long run dann wieder beschreibt, was bist du für ein Athlet. Also gehst du jetzt dann, nur weil du Erfolg hast und das Angebot hast, ins Team rein, oder lässt es sein und gehst deinen Weg weiter? Das ist super spannend. Wo ist man käuflich und wo nicht? Und sind die Prinzipien immer mehr wert als Kohle?
Ich denke, darf man auch eins nicht vergessen. Es gibt auch Leben danach. Also wie gesagt, sportliche Karriere ist immer ein Abschnitt im Leben, und es gibt auch ein Leben danach. Und wenn man es schafft, während der sportlichen Karriere die Dinge so aufzustellen, dass man danach auch davon profitiert, beziehungsweise irgendwo Bezug zu der Karriere schaffen kann, dann ist es natürlich die Ideallösung. Und ich glaube schon, dass man auch immer vorausdenken soll. Und das, was der Feld gesagt hat, es gibt ja keinen Partner, mit dem er sich nicht identifizieren kann. Es gibt keinen Partner, wo er nicht die Produkte nutzt. Und das ist natürlich das, was ihn zu dem macht, was er ist. Authentische Persönlichkeit. Und das Leben danach hoffentlich wird es dazu führen, oder in dem Leben danach wird es das Ganze dazu führen, dass natürlich viele von den Partnern auch im Feld mal einen langfristigen Ambassador sehen werden.
Ja, das ist spannend. Ich habe dazu anschließend nochmal, du hast nicht mehr so viel Zeit, ich glaube noch 10 Minuten. Ich habe noch eine Frage, die ich dir unbedingt stellen will. Und zwar, wie siehst du als jemand, der so lange dabei ist, und wie Fred am Anfang schon gesagt hat, Kontakte sind alles, zu jeder Marke, die irgendwie im Sport ist, kennst du irgendwen, der da arbeitet oder Entscheidungsträger ist. Also du hast irgendwie alles oder sehr, sehr viel im Sport mitbekommen. Powerbar als Marke, die sehr, sehr stark Triathlon mitgeprägt haben, mit aufgebaut. Die Challenge Family, die ganze Rennserie, die natürlich auch den Sport nochmal wieder auf ein ganz neues Level gebracht hat und viel mehr Leute zum Sport gebracht hat. Wie siehst du die Zukunft? Jetzt gar nicht hinsichtlich Gesamttriathlon, obwohl du das auch sehr, sehr gerne beantworten darfst. Aber um hier das ein bisschen thematisch auf den Podcast zu lassen. Du hast eben gesagt, Erfolg steht immer noch über allem. Glaubst du, dass es auch in Zukunft so sein wird, dass Erfolg über allem steht? Oder wird vielleicht dieses Social-Media-Ding doch immer wichtiger und vielleicht auch irgendwann das so ein bisschen nivellieren, dass du, klar, Erfolg bringt dir nochmal einen Boost, aber du kannst auch ein nicht erfolgreicher Profi-Triathlet sein, der vielleicht eine gute Reichweite hat oder gute Arbeit auf Social-Media macht oder da Marken präsentiert, was auch immer, in eben dieser Nische Triathlon, also wo siehst du die Reise, wo sie hingeht im Profibereich?
Also grundsätzlich muss ich sagen, in den Funktionen, die du beschrieben hast, habe ich mich eigentlich immer auch mit so Zukunftsprognosen beschäftigt. Also ich habe mit ein paar Unternehmen gearbeitet, die so Zukunftsprognosen gemacht haben, speziell für den Bereich Mass Participation Sports oder Ausdauersportarten. Und eigentlich alles natürlich bis auf Corona hat 1:1 funktioniert. Nach Corona habe ich auch das Gleiche gemacht, mal so ein bisschen mich erkundigt, wo die Reise hingeht. Und bis jetzt stimmt es eigentlich überall. Das Mass Participation Sport Triathlon im Allgemeinen befinden sich in Wandlung. Man sieht natürlich, dass extrem klar dargestellt bei den Profis mit PTO, mit der Organisation, der die Profiathleten vertritt. Da wird alles komplett durchgewürfelt und durchgemischt. Und am Ende des Tages, das gehört letztendlich zu der Professionalisierung, die letztendlich mit der PTO die Sportart mit sich bringt oder erlebt. Und diese Wandlung und Bedeutung von Social Media, das wird sicherlich verstärkt präsent sein, aber ohne sportlichen Erfolg, wir sind in diesem Mikrokosmos Triathlon-Sport, sportlicher Erfolg wird immer die primäre Basis darstellen. Und das andere, das ist eher so Influencer, wo du dann, weiß man sich, tausender Kontaktpreise aufsetzen wirst und dann verkaufst du vielleicht an irgendwelche Unternehmen. Aber dann, wenn man hinter der Kulisse schaut, das ist nicht nur, wie viele du Follower hast, sondern wie hoch ist dein Engagement Rate und wie viele kehren dann wieder zurück und wie viele auch aufgrund von den Impulsen, die du aussendest und wie du dich dann mit deinen Follower austauschst, wie viele von diesen Impulsen sorgen dafür, dass das ein oder andere Athlet zum Cube-Bike greift oder zu Castelli oder KMC oder wie auch immer, was der Fred letztendlich als Persönlichkeit vertritt.
Also finde ich spannend, dass du das, du sagst, das ist immer, oder vielleicht auch wie Fred gesagt hat, das ist so ein bisschen eine neue Basis, dass wenn man Erfolg hat oder erfolgreich wird und man hat ein gutes einen guten Social-Media-Auftritt, da sind regelmäßige Bilder und Informationen, ich kann mich gut über den Athleten informieren, dann trägt das dabei, vielleicht noch erfolgreicher zu werden oder in der Masse bekannter zu sein, weil ich nahbarer bin als Athlet. Aber dieses initiale Ding, ohne Erfolg im Profisport geht's nicht, sagst du. Auch in Zukunft nicht.
Ja. Absolut. Und ich glaube, was wichtig ist, ist natürlich die Persönlichkeit, die da hinten steckt. Und diese, wie ich schon gesagt habe, diese unique selling proposition. Was macht mich als Athlet, mich als Persönlichkeit aus? Und womit unterscheide ich mich von den anderen? Das ist auch etwas, wo man sagt, okay, da kann ich dann auch, was du gesagt hast, die Marke Fred Funk für die Zukunft formen, wenn ich sage, okay, da gibt es ja Merkmale, die auszeichnen und unterscheiden von vielen anderen in der Sportart.
Ja, finde ich super interessant. Danke für die Einblicke. Dann, Fred, geht doch nichts drumherum. Dann müssen wir musst du so viel weiter trainieren, bis die Weltmeisterstreifen neben das Logo hinzugefügt werden können. um nochmal hier richtig erfolgreich den ganz, ganz großen Durchbruch. Nur mit Social Media geht's nicht.
Ja, Plan B ist halt dann einfach Influencer.
Stimmt, es ist immer gut, einen Plan B zu haben.
Ich baue mir jetzt mit dem Sport die Reichweite auf und den Erfolg, um dann mit Sport aufzuhören und dann Influencer
zu sein.
Stimmt,
zweiter Karriereweg. Perfekt, zweiter Karriereweg steht.
Aber nichtdestotrotz, Fred, mach die Augen zu und stell dir vor, die Weltmeisterstreifen innerhalb von deinem Logo. Wie geil wäre das?
Ja, sehr cool. Mega spannende Insights und wir haben es, glaube ich, genau pünktlich geschafft, dass du um 15 Uhr hier oder kurz vorher durch bist. Bist wahrscheinlich auch gut durchgetaktet und mega interessantes Gespräch und vielen, vielen Dank für die ganzen Insights hier, die wir bekommen durften. Die hätte ich bestimmt aus Fred alle einzeln nicht so rausbekommen.
Und ich kann auch nur eins noch sagen, weil ich habe so ein wenig geplaudert auch über meine Vergangenheit, was ich jetzt mache. Es ist auch, glaube ich, ganz gut, dass man so über den Tellerrand hinausschaut, wie andere Sportarten funktioniert, wie das Ganze sich entwickelt hat. Also meine Biathlon als zweitpopulärste Sportart in Deutschland, wie sich das Ganze entwickelt hat von Broadcasting her und dann natürlich, welche Trends das mit sich gebracht hat im Bereich Sponsoring, im Bereich Partnerschaften und so weiter und so fort. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, mit dem, was PTO investiert in den Broadcasting, dass diese Wandlung auch im Triathlon-Sport stattfinden wird.
Auch eine spannende Prognose. Also meinst du, Triathlon in 3 bis 5 Jahren auch auf den öffentlichen, rechtlichen, jeden Samstag und Sonntag irgendwelche Races? Wäre ja geil. Also es wäre mega. Ich würde es feiern.
Hey Leute, stellt euch vor, ich meine, ey, ganz ehrlich, man muss sich überlegen, Triathleten waren in der Vergangenheit Athleten des Jahres in Deutschland. Vor den ganzen Fußballern und Formel 1-Fahrern und weiß was ich noch, was das gegeben hat. Das ist ja sensationell. Also warum sollte es nicht passieren, auch auf der Broadcasting-Ebene? Und man darf nicht vergessen, wie geil diese Sportart ist. Ich meine, die Entwicklung von Biathlon hat eigentlich so diese Schwelle überschritten, als man die Wettkampfformen geändert hat und auch natürlich die ganzen Stories drumherum angefangen hast zu gestalten. Also den Potenzial hat Triathlon genauso. Und man sieht auch, was PTO macht, diese Insider-Stories, kurze Berichterstattung im Vorfeld, die ganzen Geschichten, was die Graphics angeht, wo du dann wirklich dieses Rennen auch spannend machen kannst, weil der Verweildauer von, weiß ich, 3 Stunden ist natürlich schon ein bisschen, was wir verlangen von dem.
Das wollte ich gerade fragen, dass er dann auch schon ein bisschen länger. Siehst du dann vielleicht auch daher den Grund, dass die PTO bei ihren Championship Races so ein bisschen die Distanzen auch nicht auf einer klassischen Mitteldistanz oder sowas lässt, sondern auch so ein bisschen verkürzt?
Klar, absolut.
Dass du halt nur 15 also Laufen hast und sowas, dass es halt ein bisschen besser für Broadcast wird?
100K, das ist ja genauso 3 Stunden plus mit ein bisschen Justierung. Ich war bei dieser 100K-Geschichte, weil ich irgendwie mit eingebunden und ich weiß, dass das so genau das widerspiegelt, was gut konsumiert werden kann von einem Zuschauer. Und da dürfte man natürlich nicht nur an die Triathlon-Fachpublikumszuschauer denken, sondern auch an ein breiteres Publikum. Das Ganze natürlich mit Flavor ausstatten, mit geschmacklichen Zutaten ausstatten, dass die sagen, boah, von erster bis zur letzten Minute einfach nur geil.
Sehr, sehr spannend. Ja, hoffen wir mal, drücken wir die Daumen, dass diese Prognose eintritt und wir dann auch hier bei uns im deutschen TV bald die Rennen alle immer live sehen.
Ja, vielen Dank, Zibi, fürs Gespräch. Da waren einige Infos dabei, die ich auch noch nie gehört habe von dir.
Du, das ist da auch etwas, wo ich immer über dich noch dazulerne, wenn ich deine YouTube-Geschichten oder auch What the Funk Podcast anhöre. Da lerne ich auch eine ganze Menge über dich. Was wunderbar. Danke, danke und herzliche Grüße natürlich an alle, die den Podcast What the Funk zuhören und see you at the finish line.
Sehr gutes Schlusswort. Besten Dank und wir hören uns. Ciao, ciao.
Danke, ciao.
Ciao, ciao.